Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt schon das dritte Mal bei euch zu Gast sein darf. 22, 24, 26. Leider wird es keine 28 geben, weil ich nämlich pensioniert werde. Kurz vorher. Genau. Aber es gibt ja sicher einen Nachfolger für mich, der das wahrscheinlich noch viel besser macht. Ja, ich will mir noch kurz vorstellen, weil vielleicht sind neue Leute da und wer weiß, was man, ob man 2 Jahre später noch weiß, was ich vorher gesagt habe. Also ich bin jetzt seit 6 Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors Deutschland. Ich war vorher 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, ähnlich wie ihr es hier seid. Ich war dann noch davor, war ich 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, also auf bibeltreuer Basis. Dieses Mal ist meine Frau dabei. Wir sind jetzt seit 38 Jahren glücklich verheiratet, sie heißt Brigitte. Und als ich den Dienst bei Open Doors angefangen habe, hat sie sich entschlossen, mich zu begleiten. Und sie betreut den Büchertisch, macht es ganz toll und sie hat auch alle Bücher gelesen. Also wenn jemand irgendeine Frage zum Buch hat, einfach stellen. Genau, und wir haben jetzt auch so ein Gerät, das man mit Karte bezahlen kann. Also wenn jemand kein Geld dabei hat, ein Buch möchte, kann man trotzdem, wenn man eine Karte hat, damit bezahlen. Wir haben 2 Tische, einmal Bücher, Hörbücher und einmal einen Tisch mit kostenlosem Material, da kann man sich also einfach umschauen und bedienen. Ja, wir haben 4 Kinder, die sind zwischen 30 und 37 Jahren alt, 2 sind verheiratet und wir freuen uns über 5 Enkelkinder und wir wohnen in der Nähe von Lörrach, also diesem Dreiländereck, wo Deutschland, Schweiz und Frankreich aneinander stoßen. Ja, wir wollen jetzt ein paar Gedanken hören zu dem Thema Christsein in der Verfolgung. Was hat das mit uns zu tun? Und dann möchte ich euch die Arise Africa Kampagne vorstellen. Da wird man dann heute noch tätig werden. Wenn man so die Evangelien liest, dann wird man feststellen, dass Jesus seinen Jüngern immer wieder Verheißungen mit auf den Weg gegeben hat. Und manche Verheißungen, die waren einfach nur super. Da haben sich die Jünger riesig drüber gefreut und wir auch. Wenn es zum Beispiel heißt, Matthäus am letzten, also letzter Vers vom Matthäus-Evangelium, dort steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder das ist doch ein Vers, der baut uns auf. Aber es gab auch andere Verse, wo ich mir vorstellen kann, dass die Jünger doch etwas nachdenklich zurückgeblieben sind. Einer davon steht in Johannes 15, Vers 20. Da sagt Jesus, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist natürlich die große Frage, wurde denn Jesus verfolgt? Und ja, es ging ja schon in der Weihnachtsgeschichte los. Der König Herodes, der wollte das Jesus-Kind töten lassen und deswegen mussten Maria und Josef nach Ägypten fliehen, wo sie voraussichtlich zwischen 2 und 4 Jahren als Flüchtlinge zugebracht haben. Auch im Lauf seines Dienstes wurde Jesus immer wieder angefeindet in Nazareth, als er sich in der Synagoge zu erkennen gegeben hat als der Messias. Er hat Jesaja 61 vorgelesen und hat quasi gesagt, dieses Wort hat sich heute für euch erfüllt und dort steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und es war klar, das ist der Messias. Und wenn Jesus sagt, das hat sich erfüllt, dann bezeichnet er sich selber als Messias und das war für die Leute damals zu viel. Sie wollten ihn umbringen, aber Gott hat dafür gesorgt, dass er einfach durch sie hinweggehen konnte. Am Ende seines Lebens, da wurde Jesus gefangen genommen, verhört, verspottet, geschlagen, gegeißelt und ans Kreuz genagelt, wo er für unsere Sünden gestorben ist. Aber eben, er hat die ganze Bandbreite von Verfolgung quasi am eigenen Leib erlebt und hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Also die Jünger Jesu, die wussten das und deswegen waren sie auch nicht verwundert. Wenn man da in der Apostelgeschichte liest, Stephanus wird gesteinigt, Jakobus wird hingerichtet, auch Paulus auf seinen Missionsreisen hat immer wieder Verfolgung und Leid erlebt, hat sich dadurch aber nicht stoppen lassen. Und so kann man sagen, angefangen von Jesus über die Apostelgeschichte, die ganze Kirchengeschichte hindurch bis zum heutigen Tag, gab es immer irgendwo auf dieser Erde Verfolgung von Jüngern Jesu. Was macht Verfolgung mit der Gemeinde Jesu? Ich habe schon gesagt, der Paulus hat sich nicht stoppen lassen. und ein Mann namens Dr. Johannes Reimer, der sich gut mit Kirchengeschichte und Verfolgung auskennt, er kommt zu einem interessanten Schluss. Er sagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche geschadet hat. Und der Kirchenvater Tertullian hat um das Jahr 200 die bekannte Aussage geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wie kann er sowas sagen? Er hat beobachtet, ja, Christen werden um ihres Glaubens willen hingerichtet, sie sterben als Märtyrer, aber es ist gerade so, als würde ein Same in die Erde gelegt und es gibt daraus 5, 10, 15, 20 neue Nachfolger Jesu. Und das ist eine Tatsache, die man auch heute beobachten kann. Manchmal bricht irgendwo Erweckung aus und dann kommt Verfolgung. Aber manchmal ist auch Verfolgung der Auslöser, dass Erweckung ausbricht. Und wir sehen das heute in der ganzen islamischen Welt. Auf der einen Seite daneben die Ausbreitung und die Gewalt islamistischer Gruppen zu. Auf der anderen Seite kommen viele Muslime zum Glauben an Jesus. Und ich möchte euch jetzt schon mal Einblick geben durch ein Video, wie es in Subsahara-Afrika aussieht. Wir werden später noch mehr dazu hören. Einfach wie dort auch die Gewalt in der letzten Zeit zugenommen hat.
Zunehmende Gewalt gegen Christen in Subsahara-Afrika. 4 der 10 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden, liegen in der Region südlich der Sahara. Politische Instabilität und der Zusammenbruch staatlicher Autorität sorgen für rechtsfreie Räume, in denen Christen besonders verwundbar sind. Islamistische Gruppen verüben zahllose Angriffe auf christliche Gemeinden und Dörfer. Millionen von Christen sind auf der Flucht.
Ja, islamische Extremisten, sie haben sich zum Ziel gesetzt, in Subsahara-Afrika Kalifate, also islamische Herrschaftsbereiche, zu richten, in denen die Scharia, das islamische Recht, gilt. Und deswegen gehen sie massiv gegen Christen vor, aber auch gegen Muslime, die nicht so extrem sind, auch die werden verfolgt. Wir werden dann später noch mehr darüber hören. Das ist die eine Seite, die Seite der Verfolgung, aber es gibt auch diese andere Seite, die der Erweckung, und auch dazu ein kurzes Video.
Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
Ja, Abu Atollah, ein ägyptischer Konvertit, der stellt fest, in den letzten 40 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen, als in 14 Jahrhunderten zuvor. Also es ist eine gewaltige Sache, die da gerade geschieht. Und Gott wirkt durch das Zeugnis von Christen, durch Medien haben wir gehört. Wir haben gestern Abend beim Gebetsabend was gehört von einem John Ghanim, ein Jemenit, der jetzt in England wohnt, der über die sozialen Medien Tausende von Muslimen erreicht und schon Tausende auch zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und Gottes Spezialität in der islamischen Welt, Träume und Visionen. Abu Atollah sagt, viele Muslime kommen durch Träume zum Glauben. Im Westen halten wir Träume für eine Art Müllcontainer des Unbewussten und messen ihnen nicht so viel Bedeutung zu. Im Osten dagegen haben Träume einen hohen Stellenwert. Und ich habe gehört, dass Muslime deswegen so offen sind für Träume, weil sie für sie sind Träume die einzige Möglichkeit, Allahs Stimme ganz persönlich zu hören. Und deswegen beten sie um Träume. Gerade auch im Ramadan sind sie sehr offen für Träume. Und deswegen, also ich kann es fast nicht anders sagen, nutzt es Jesus aus und erscheint ihnen als eine weiße Gestalt oft und gibt sich als Isa, er ist ja im Koran bekannt, Und der Isa, es ist bekannt, dass er Wunder getan hat, er ist ein Prophet, er ist der Sohn von der Maria, aber natürlich wird verleugnet, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er der Erlöser ist. Aber sie kennen ihn irgendwoher und er begegnet vielen mehrmals im Traum. Manchmal weist er sie einfach darauf hin, wie sie eine Bibel finden können, wie sie an die Christen, zu anderen Christen kommen können. Oder er offenbart sich wirklich als der Messias, sodass sie allein durch die Träume ihn kennenlernen. Und es ist interessant, also wir haben da ein Buch auf dem Büchertisch, das heißt so Träume und Visionen, da sind 23 Erlebnisberichte drin aus der ganzen islamischen Welt. Da kann man so mal sich einen Eindruck vermitteln, wie macht es Jesus. Und es ist wirklich faszinierend. Und ich weiß nicht, ob schon Hunderttausende, vielleicht Millionen sind, denen Jesus im Traum begegnet ist inzwischen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, was passiert dann, wenn jetzt ein Muslim durch einen Traum oder durch Träume zum Glauben an Jesus kommt. Und ich möchte euch eine Geschichte aus Somalia erzählen. Das hatten wir gestern auch als Gebetsthema, Somalia. Und der Mann heißt Assam. Und dem ist Jesus 7-mal im Traum erschienen. Das letzte Mal, als er in der Moschee war und gebetet hat. Und er war so irgendwie angetan, dass er zu seinem Imam gelaufen ist und ihm das erzählt hat. Mir ist Isa im Traum erschienen und hat ihm erzählt, was Jesus ihm da gesagt hat. Und der Imam sagt, der Mann, den du in deinen Träumen siehst, das ist der Teufel. Hör nicht auf ihn. Aber Assam weiß ganz genau, dass es nicht der Teufel ist, der ihm da begegnet. Er hat versucht, mit dem Imam zu diskutieren, hat ihm erzählt, was Jesus ihm gesagt hat, und der Imam, der weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als ihm die Faust ins Gesicht zu schlagen, um ihn quasi zur Ruhe zu bringen. Der Assam, der ging ganz betrübt nach Hause, und als er sein Zimmer betrat, da sah er auf seinem Bett ein etwa 90 cm langes, blutverschmiertes Kreuz liegen, und der ganze Raum hat nach frischem Blut gerochen. Und plötzlich hörte eine Stimme: Mein Blut ist noch frisch genug für dich, Assam. Und es hat ihn tief berührt. Er hat gewusst, ja, Jesus ist auch für ihn gestorben, auch für seine Schuld, damit er ein neues Leben beginnen kann. Und er ist dann zu seiner Mutter gelaufen, weil er wollte eine Bestätigung, dass dieses Kreuz wirklich da ist. Und die Mutter geht mit ihm hoch und dummerweise auch sein jüngster Bruder. Und das Ganze führt dann dazu, dass er fliehen muss, weil, als seine Mutter sagt, du musst fliehen, sonst bringen dich deine Brüder und dein Vater um, weil sie dadurch mitbekommen, dass du Christ geworden bist. Und er hat sofort das Haus verlassen, ist eigentlich 40 Kilometer bis zu einem Ort gelaufen, wo er Freunde hatte, wo er wusste, die würden ihn beschützen. Und dort gab es auch schon Christen dort, in diesem Ort. Als er dem Sohn zur Flucht verholfen hatte, wurde die Mutter auf Befehl ihres eigenen Mannes von 2 Männern getötet. Diese beiden Männer kamen später durch Assam zum Glauben, weil er ihnen Vergebung zusprach und ihnen das Evangelium verkündete. Und das war interessant, die haben ihm dann erzählt, was die letzten Worte seiner Mutter waren. Jesus, Jesus, ich liebe dich, waren ihre letzten Worte. Und Assam wusste gar nicht, dass seine Mutter auch zum Glauben an Jesus gekommen war und ihm deswegen wahrscheinlich zur Flucht verholfen hat. Aber das war für ihn natürlich was vom Schönsten, dass er wusste, sie ist im Glauben an Jesus gestorben. In seinem Zufluchtsort, da hat er das Evangelium weitergegeben und 12 Menschen, 12 Muslime kamen zum Glauben an Jesus. Sie haben sich ganz geheim getroffen, mitten in der Nacht, immer wieder an anderen Orten. Sie haben so einen Code abgemacht, woraus man erkennen konnte, wann und wo sie sich das nächste Mal treffen würden. 6 von ihnen wurden entdeckt und wurden öffentlich hingerichtet. Aber das hat nur dazu geführt, wie es schon der Tertullian gesagt hat, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, hat dazu geführt, dass die Angehörigen dieser 6 getöteten Christen sich geöffnet haben, mehr wissen wollten, und dadurch ist die Gruppe gewachsen. Sie hatten nur ein Problem, Sie haben nur eine einzige Bibel. Der Asam war der einzige, der eine Bibel hatte. Und er hat dann mitbekommen, dass man in Kenia Bibeln bekommen kann, in Somali. Und er hat dann folgenden Weg gewählt. In einem Sarg unter einer Leiche liegend ist er von Somalia nach Kenia und auf demselben Weg mit Bibel in dem Sarg dann wieder zurückgekehrt. Da gibt es immer wieder, es gibt viele Somalis in Kenia, die sterben und die dann quasi nach Somalia zurücktransportiert werden als Leiche und so weiter. Und deswegen war das so möglich und Muslime würden niemals einen Sarg öffnen, weil sie denken, sich dadurch zu verunreinigen oder dass sie von Dämonen befallen werden. Das war sein Weg, Bibeln in diesen Ort zu schmuggeln und dadurch konnten die Gläubigen wachsen, indem sie selber eine Bibel hatten. Und es war für sie die größte Freude, dass jeder selber eine Bibel in der Hand halten konnte. Das ist eine Geschichte aus dem Buch Im Angesicht des Todes. Das ist die erste Geschichte, die da drin stehen. Es gibt noch 6 andere Geschichten, die auch in ähnlicher Weise erzählen, wie einerseits Erweckung geschieht, auf der anderen Seite auch massive Verfolgung, aber was deutlich wird, Jesus baut sein Reich trotz Verfolgung und in der Verfolgung. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen, hat Jesus gesagt. Als Open Doors sind wir ja bekannt, dass wir den Weltverfolgungsindex jedes Jahr neu herausgeben. Da hängt ja auch unser Poster bei euch an der Tür, hat mich sehr gefreut. Da sind ja die 50 Länder drauf, wo die Verfolgung am stärksten ist. Und jetzt 2026 ist es so, dass in 15 Ländern extrem ist, in 2 mehr als im Jahr zuvor, in 46 sehr hoch, in 2 weniger als 25, also anders ausgedrückt. In 2 Ländern hat sich das sehr hohe zu einer extremen Verfolgung quasi ausgedehnt. Und in 21 Ländern ist sie hoch, in 3 mehr als 2025. Und deswegen hat sich auch die Zahl der Verfolgten Geschwister in diesen 81 Ländern von 380 auf 388 Millionen erhöht. Das ist fast 5-mal die Bevölkerung von Deutschland. Ich habe euch ja hier auf jeden zweiten Stuhl das Monatsmagazin von diesem Monat gelegt. Das ist das Heft, so nennt sich Gesichter der Verfolgung. Da ist dieser Weltverfolgungsindex drin als Poster und da kann man auch Geschichten nachlesen aus verschiedenen Ländern. Ihr könnt das Heft gerne mit nach Hause nehmen. Wer schon hat, kann es einfach liegen lassen. Ja, dieses Poster, das ist interessant wegen der Informationen. Aber was auch noch interessant ist, wenn ihr die Rückseite anschaut, da könnt ihr dann sehen, wie eigentlich so dieser Index zustande kommt. Also das Maximum sind 100 Punkte. Wir haben es gestern Abend an ein paar Länder gesehen. Und da werden verschiedene Bereiche abgefragt. Und dann sieht man die Punktzahl nachher. Auch auf unserer Homepage gibt es natürlich auch noch mehr Informationen zum Weltverfolgungsindex. Und hier auf dem Büchertisch haben wir ganz verschiedene Bücher aus ganz verschiedenen Ländern, wo man eben sieht, wie dort Gottes Wirken aussieht und wie auch Verfolgung dort aussieht. Und unser neuestes Buch, das heißt Wie ein Schaf unter Wölfen, das ist ein ganz interessantes Buch, denn es stammt aus Afghanistan und dieser Afghane, um den es hier geht, der ist durch einen Deutschen zum Glauben gekommen. Ein deutscher Arzt, der dort im Krankenhaus war, das Evangelium weitergegeben hat. Und der Nasiri, der Afghane, der erlebt dann wirklich Erweckung. Und dann kommt er ins Gefängnis, wird dort schwer misshandelt. Aber er ist Zeuge für Jesus. Eigentlich alle, die in seine Zelle kommen, die kommen zum Glauben an Jesus. Ein Wärter kommt zum Glauben an Jesus. Also wenn man auch wieder sieht, wie in Verfolgung Gott wirkt, wenn seine Kinder ihm treu nachfolgen. Und das Schöne ist, die deutsche Botschaft hat sich für ihn eingesetzt und er lebt heute in Deutschland und so konnten wir seine Geschichte aufschreiben. Ja, Christen werden verfolgt, das ist Fakt. Ich glaube, das haben wir verstanden. Jetzt soll man uns die Frage stellen, was hat das mit uns zu tun? Ja, mit wenigen Ausnahmen sind wir hier in Deutschland wirklich, ich sag mal, auf der sicheren Seite. Es gibt kaum Verfolgung, vielleicht mal Benachteiligung, Spott. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir uns mit den Christen vergleichen, die in einer extremen Verfolgung ausgesetzt sind, dann muss man zugeben, wir sind eigentlich nicht verfolgt. Und so können wir zu dem Ergebnis kommen, es gibt sowas wie 2 Gruppen von Christen. Die einen, die werden halt verfolgt, die haben schlecht. Die anderen, die haben Religionsfreiheit, denen geht's gut. Und das ist interessant, auf einer so einen Open-Doors-Tag, den haben wir auch nächstes Jahr wieder in Karlsruhe über, am Himmelfahrtswochenende. Herzliche Einladung, der Flyer zu den Open-Doors-Tagen ist bei euch im Heft. Auf so einem Open-Doors-Tag hat Labib Madanat, ein arabischer Christ, so in die Runde geschaut und hat gesagt, ihr lieben Deutschen, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die einen im Urlaub, die anderen in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Wie kann er sowas sagen? Paulus schreibt in 1. Korinther 12, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder einzelne ein Glied. Ich glaube, jede Gemeinde lebt davon, dass wir das leben, oder? Wenn es jemand schlecht geht, dass wir Anteil nehmen, dass wir nachfragen, dass wir beten, dass wir vielleicht besuchen, praktisch helfen, das macht Gemeinde aus. Oder dass, wenn jemand geehrt wird, dass man sich mitfreut und nicht neidisch ist. Aber wir vergessen leicht, dass wir auch weltweit gesehen eine Gemeinde sind. Und das interessante Wort Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen, wörtlich übersetzt, und das wird im Deutschen mit Gemeinde oder Kirche übersetzt. Und das wird auf der einen Seite für die Ortsgemeinde gebraucht, auf der anderen Seite für die weltweite Gemeinde Jesu. Und so steht auch in Hebräer 13, Vers 3, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Also das Wort will uns sagen, wir sollen uns mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren, uns überlegen, wie ist das? Man sitzt im Gefängnis, nur weil man an Jesus glaubt, man hat vielleicht Gutes getan, aber nur weil man an Jesus glaubt, sitzt man im Gefängnis oder man wird misshandelt, nur weil man an Jesus glaubt. Und ich glaube, dieser Vers will sagen, dass das Mitleiden mit unseren verfolgten Geschwistern und das Anziehdenken schlichtweg ein Teil unseres Christseins sein sollte. Weil wir ein Leib mit ihnen sind, sollten sie auch ein Teil von unserem Leben als Christen sein. Der Bruder Andrew, der ist ja der Gründer von Open Doors, ein Holländer namens Anne van der Bijl, der hat 1955 das erste Mal verfolgte Christen in Polen getroffen und hat sie gleich gefragt, was kann ich für euch tun? Wie kann ich euch helfen? Und was haben die gesagt? Was hatten die auch nicht? Wie da in Somalia, Bibeln. Gesagt, bring uns Bibeln. Wir haben keine Bibeln. Und dann hat er angefangen, Bibeln hinter den eisernen Vorhang zu schmuggeln und wurde so zum Schmuggler Gottes. Das ist ein ganz interessantes Buch, ist ein sogenannter christlicher Weltbestseller, über 10 Millionen Mal verkauft, aber wenn man es gelesen hat, dann weiß man warum. Das ist sehr, sehr inspirierend. Und das ist interessant, diese Fragen, die Bruder Andrew damals vor über 70 Jahren gestellt hat, genau die Fragen stellen wir heute noch an unsere verfolgten Geschwister. Wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und wir arbeiten so, dass wir in den Ländern Mitarbeiter vor Ort haben. Das ist unser verlängerter Arm. Die sagen uns, wie die Verfolgung dort aussieht. Und so können wir den Weltverfolgungsindex mit verlässlichen Zahlen erstellen. Die sagen uns, was unsere verfolgten Geschwister brauchen. Und so gut wie möglich lassen wir ihnen das zuteil werden. Das ist als erstes Beistand und Ermutigung. Unsere Partner vor Ort, die gehen hin, wenn irgendwas passiert in Subsahara-Afrika oder wo auch immer. Sie gehen hin, schauen, ermutigen, stehen bei, sorgen auch für Nothilfe, wenn es nötig ist, dass Geschwister, die in großer Not sind, überleben können. Sie machen sich Gedanken über Hilfe zur Selbsthilfe, dass vielleicht jemand einen Mikrokredit bekommt, um ein eigenes Geschäft anzufangen. Oder vielleicht eine Witwe in Afrika bekommt ein paar Ziegen, dass sie und ihre Familie davon leben können. Auch Bibel- und Literaturverteilung ist immer noch ein Thema. Mich hat es sehr berührt. Auf dem Open Doors Tag letztes Jahr hatten wir so ein Van stehen, so ein amerikanisches großes Auto. Und da hat es geheißen, dass das mit dem Auto wurden Bibeln auf die arabische Halbinsel geschmuggelt. Also auch das ist immer noch ein Thema. Wir führen auch biblische Schulungen durch, die auf Verfolgung vorbereiten, auch Leiterausbildung da sind wir tätig. Und die in der freien Welt ist unser Dienst der Sprachrohrdienst, das, was ich mache. Man könnte es auch Öffentlichkeitsarbeit nennen. Wenn ihr da mehr Bescheid wissen wollt, wir haben einen Jahresbericht, das ist das Monatsmagazin vom August letztes Jahr. Da könnt ihr euch schlau machen, da steht es alles genau drin und ist auch mit Zahlen belegt. Unsere Vision: Christen engagieren sich weltweit für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister und stärken sie, damit sie treue Zeugen von Christus in der Welt bleiben. Also unser Ziel ist, dass unsere verfolgten Geschwister da, wo sie sind, bleiben können, weil sie oft in Ländern sind, wo wir von außen ganz, ganz schwer hinkommen oder gar nicht. Und sie gehen auch oft in den eigenen Ländern hin und evangelisieren dort und versuchen auch unerreichte Volksgruppen mit dem Evangelium zu erreichen. Und so können wir sagen, wenn wir von Deutschland aus im Gebet und auch sonst sie unterstützen, dann tragen wir mit dazu bei, dass Gottes Reich auch in diesen Ländern weiter wächst. Die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, die lautet: betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Man könnte auch sagen, bete, dass wir Jesus nicht verleugnen in der Verfolgung. Und da ist so die Frage, ob wir glauben können, dass unsere Gebete wirklich was bewirken, gerade wenn wir später für Subsahara-Afrika, für die Christen dort beten, macht es irgendeinen Unterschied? Und mich hat so eine Aussage von einer zentralasiatischen Christin, die von Mitarbeitern von Open Doors besucht wurde, hat mich sehr berührt. Sie hat gesagt, wir wussten gar nicht, dass ihr für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Und das ist das, worauf wir vertrauen dürfen, wenn wir beten. Unsere Geschwister, sie spüren etwas, sie werden auferbaut, vielleicht spüren sie Gottes Gegenwart, wie auch immer. Unsere Gebete bewirken etwas, da können wir uns ganz sicher sein. Wir wollen jetzt noch genauer nach Subsahara-Afrika schauen, wo ja die Verfolgung so stark zugenommen hat in den letzten Jahren. Und wir haben deswegen bei den Open Doors-Tagen letztes Jahr im Mai die Kampagne Arise Africa gestartet. Die Kampagne ist weltweit. Worum geht es? Wo hat sie ihren Namen her? Der Name stammt aus Jesaja 60, 1-3. Dort steht: mache dich auf, werde Licht. Das ist die nächste Folie, genau. Auf Englisch heißt es Arise, Shine, und deswegen Arise Africa. Und wir wollen aufmerksam machen, einfach auf die Not der verfolgten Christen in Afrika, südlich der Sahara. Und wir bitten um Gebet. Wir wollen Ermutigung hinschicken, praktische Hilfe und auch Fürsprache. Von diesen 50 Ländern auf unserem Weltverfolgungsindex befinden sich allein 15 in Subsahara-Afrika. Und dort hat die Verfolgungssituation wegen des islamischen Extremismus in den letzten Jahren stark zugenommen. Was man auch sagen muss, in Afrika hat ein beispielloses Wachstum an Christen erlebt. Von 7 Millionen im Jahr 1900 auf 256 Millionen im Jahr 2023. Und es gibt Prognosen, da wurde gesagt, wenn das Christsein, also das Christentum in Subsahara-Afrika so weiter wachsen würde wie in den letzten 25 Jahren, dann würden sie sich in den nächsten 25 Jahren bis 2050 verdoppeln. Also es ist unglaublich, was Gott dort gewirkt hat, und man muss sich nicht wundern, dass das dem Feind nicht gefällt und dass er im Gesicht oder dass er die Extremisten dort gebraucht, um quasi die Christen dort von ganzen Landstrichen zu vertreiben. Von den weltweit 4.849 wegen des Glaubens getöteten Christen starben 4.443 in Subsahara-Afrika. Das entspricht fast 92%. Davon wurden allein in Nigeria 3.490 getötet, 339 in der Demokratischen Republik Kongo und 150 in Burkina Faso und quasi der Rest in noch den anderen Ländern von Subsahara-Afrika. Was geschieht dort ganz konkret? Islamische Extremisten überfallen christliche Dörfer, brandschatzen, morden, vergewaltigen, entführen, stehlen und zerstören. Wer kann, rettet sich durch Flucht, und in den meisten Fällen ist es nachher nicht mehr möglich, in sein Dorf zurückzukehren, weil das für sie zu gefährlich wäre. Und wir wollen uns jetzt ein Video anschauen, Es sind 16,2 Millionen Christen ungefähr, die in Subsahara-Afrika auf der Flucht vor Gewalt sind. Das ist die Einwohnerzahl von Bayern und Rheinland-Pfalz zusammen. Stellen wir uns vor, ganz Bayern und Rheinland-Pfalz wären auf der Flucht. Alle müssten irgendwo anders hin. Das ist eine Riesenmenge. Und in dem Video, das ich euch jetzt zeigen möchte, das erzählt von Pastor Barnabas einfach seine Geschichte, die stellvertretend steht für viele andere Geschichten in Subsahara-Afrika.
This is where we live, in IDP camp.
Wir leben seit 4 Jahren in diesem Lager, fast 5 Jahre. Wenn ich sehe, wie mein Volk hier leben muss, fühle ich mich sehr schlecht.
I feel very bad.
Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, werden sich die meisten von ihnen von Gott abwenden. Es wird sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten, um ihr Leben zu verbessern.
Barnabas lebt mit tausenden anderen geflüchteten Christen in einem Lager in Nigeria. Sie alle haben Ähnliches erlebt.
Ich war mit meinem Bruder und der Frau meines verstorbenen Bruders auf der Farm. Wir waren zu Fuß unterwegs. Als wir einen Schuss hörten, wussten wir nicht, was passiert war.
We could not know what was happening.
An einer Kreuzung sahen wir viele Menschen rennen und wir sahen überall Rauch. Dann rannten die Leute in verschiedene Richtungen, auch auf uns zu. Bevor ich es verstand, kam ein Mann auf mich zu und schlug mich mit einem Stück Holz. Er schlug meinen Arm. Aber ich bin trotzdem weitergelaufen. Als die Leute vor dem Angriff flüchteten, wurden sie auf dem Weg getötet. Einige versuchten, mich zu Fall zu bringen, aber mit Gottes Hilfe schaffte ich es zu einem Checkpoint. Und so wurde ich gerettet.
And that's how I was rescued. If you can see the hands.
Hier seht ihr an meinen Arm, wo ich operiert werden musste. An mehreren Stellen. Hier, hier und hier.
As we were running.
Während wir rannten, wurde mein Bruder von den Kämpfern erschossen und getötet. Die Frau meines Bruders wurde ebenfalls angeschossen und von den Kämpfern mit einer Machete getötet.
Who attacked us?
Barnabas und seiner Familie gelang die Flucht. In ihrem Heimatdorf ist es nicht mehr sicher, daher müssen die Christen bis auf Weiteres unter prekären Umständen leben.
In jedem Zelt, das ihr hier seht, leben etwa 3 Menschen, auch wenn die Familien größer sind.
Each one that you're seeing here.
Und diese Menschen, die ihr hier seht, kommen aus verschiedenen Orten mit schönen Häusern. Aber jetzt sind sie hier. Doch wir haben immer noch Hoffnung, dass der nächste Tag gut wird. Dieser Teil besteht aus Stoff, Gewebe und Säcken. Das ist ein verzweigter Ast, der es hält. Hier drin verwenden wir Pappe. Dann decken wir es mit einem Moskitonetz ab, um zu verhindern, dass der Wind die Planen hochweht. Dann benutzen wir ein Seil, um es zusammenzuhalten.
The rope to tie it up, not to make it to start.
Wir werden nicht für immer so leiden. Gott lebt. Und so sicher wie er lebt, wird er uns auch begleiten. Wir haben immer noch Hoffnung auf ihn. Tatsächlich sind wir auch dankbar, wenn die Dinge so schwierig und kritisch werden, dass wir denken, wir überleben das nicht. Denn Gott benutzt euch, um uns mit allem Notwendigen zu versorgen. Ihr bringt Reis und Bohnen. Das haben wir wirklich gebraucht. Ihr versorgt uns. Und wir sind dankbar dafür. Ich danke euch. Gott segne euch alle.
Bitte beten Sie für Christen in den Flüchtlingslagern in Nigeria wie Pastor Barnabas. Sie versuchen, ihre Hoffnung in Jesus zu behalten, trotz Leben unter prekären Umständen und möglicherweise unverarbeitetem Trauma.
Ja, ich denke, das geht ganz schön unter die Haut, was man da sieht und zu hören bekommt. Und ich denke, man kann verstehen, dass sich die Kirchenleiter zusammengetan haben, da in Sub-Sahara-Afrika, also 140 insgesamt aus 14 afrikanischen Ländern. Sie haben sich in Lomé getroffen und haben die sogenannte Lomé-Erklärung herausgegeben und wenden sich an die Christen weltweit mit der Bitte, dass wir uns informieren über die Situation der Christen in Sub-Sahara-Afrika, dass wir treu beten für sie und dass wir unsere Stimme einsetzen, um ein Ende der gewaltsamen Verfolgung zu fordern. Das Gebet ist das Wichtigste und deswegen wollen wir auch mit Gebet für unsere Geschwister in Sub-Sahara-Afrika starten und wollen uns dazu wirklich Zeit nehmen. Jonathan Ubete aus Nigeria, er sagt, zuerst und vor allem brauchen wir Gebet. Wir brauchen den Leib Christi, der sich an unsere Seite stellt. Jesus wird uns nicht in den Stich lassen. Jesus hört unsere Gebete und Jesus wird gewiss antworten. Ja, wir wollen für 7 verschiedene Personengruppen beten. Ihr seht sie hier. Und zwar, wir wollen beten für Kinder und Jugendliche. Manche sind ja zu Waisen geworden, haben vielleicht miterleben müssen, wie ihre Eltern getötet wurden, sind traumatisiert. Aber was auch in den Camps der Fall ist, ist, dass da kaum Schulen oder Unterricht gibt. Also es ist große Langeweile, auch für die Kinder, können wirklich beten, dass, ja, dass Gott da eingreift, dass sie Unterricht bekommen können und ja, dass auch für die Waisen gesorgt werden kann. Für die Pastoren, wir haben gehört, was Pastor Barnabas alles erlebt hat und seine Aufgabe ist es, jeden Sonntag das Wort Gottes weiterzugeben, zu trösten, Ermutigung weiterzugeben und selber braucht es aber auch. Die Witwen, dass sie versorgt werden. Wir können für Verfolger beten, dass Jesus ihnen begegnet und sie zum Glauben an ihn kommen, so wie Saulus zum Paulus wurde, wie man schon sagt, vom Verfolger zum Nachfolger. Das ist auch heute noch möglich. Für die Regierungen, besonders die Regierung in Nigeria, schaut gerne weg. Vor kurzem wurden wieder Christen entführt aus Gottesdiensten heraus und man hat dann so getan, als wäre nichts passiert. Man hat sogar Geld ausgegeben, habe ich gelesen, um das Ganze zu vertuschen. Da kann man echt beten. Dass sie könnten, gerade in Nigeria hätten sie auch militärisch die Macht, gegen Boko Haram und andere extremistische Gruppen vorzugehen. Lasst uns beten, dass die Regierung ihrer Verantwortung wirklich nachkommt. Geflüchtete Christen, ich denke, da muss man nicht mehr sagen, dass Gott sie versorgt. Was ich euch sagen kann, ist, dass der Pastor Barnabas inzwischen in einem Haus lebt. Das war so eine der letzten Meldungen. Durch einfach Spenden, die hereinkamen, wurde das ermöglicht. 3 seiner 8 Kinder können jetzt auch die Schule besuchen. Und er geht weiterhin in dieses Lager. Und das ist interessant, wir würden vielleicht sagen, ja, das ist ja eigentlich gemein. Der Pastor, der hat jetzt ein Haus und die anderen nicht, aber die sind total ermutigt. Der Pastor hat jetzt ein Haus, das heißt, wir können vielleicht auch noch eins bekommen. Und von daher, ja, ist das Ermutigung für die Gläubigen dort. Ja, die letzte Gruppe, entführte Frauen und Kinder. Das wird leider auch gemacht, dass junge Frauen vor allem entführt werden, zwangsverheiratet werden, dass Kinder, zum Beispiel Jungs, dann zu Kindersoldaten ausgebildet werden. Das ist auch eine große Not. Auch dafür können wir beten, dass die Kinder wieder freikommen und die Frauen. Ja, wir wollen es jetzt so machen, dass wir in kleinen Gruppen beten. Man kann ja wirklich so, vielleicht ist eine Gruppe, hatte ich besonders angesprochen, dann kannst du ja für diese Gruppe als erstes beten. Und weil es ja eigentlich relativ eng ist, haben wir uns überlegt, wenn man so zu dritt sich einander zuneigt, dann muss man nicht groß Stühle oder so verstellen. Das müsste eigentlich ganz gut möglich sein. Natürlich, da wo nur 2 sitzen, kann man zu zweit beten oder kann auch jemand dazunehmen. Und wer natürlich sagt, ich möchte alleine beten, das ist auch möglich. Aber lasst uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach für unsere Geschwister in Sub-Sahara-Afrika eintreten und einfach glauben, dass sie etwas spüren, wenn wir jetzt beten. Ich werde dann den Abschluss machen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir im Gebet zusammenstehen können für unsere Volkengeschwister in Subsahara-Afrika. Jesus, danke, dass du ihre Situation kennst, dass du dort bist. Und wir beten, dass du ihnen in besonderer Weise deine Gegenwart schenkst, auch gerade wenn sie heute Morgen vermutlich auch Gottesdienst feiern werden. Jesus, schenke ihnen in besonderer Weise deine Gegenwart. Stärk sie, wir segnen sie mit Zuversicht, dass sie ja wirklich in aller Not, in aller Verzweiflung vielleicht Zuversicht bekommen, Vertrauen auf dich bekommen, dass du sie nicht alleine lässt und dass diese Situation, in der sie jetzt leben, nicht das Ende ist. Ja, wir beten um ein Ende der Gewalt in Subsahara-Afrika. Vater, sorg dafür, wie auch immer das gehen soll, aber sorg dafür, dass diese massive Gewalt, dieses Morden, dieses Plündern, dieses Vergewaltigen und Rauben, dass das wirklich ein Ende nimmt. Wir danken dir, Jesus, dass du Gott bist und dass wir damit rechnen dürfen, mit deinem Eingreifen. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Amen. Ja, wer möchte, ist herzlich eingeladen, noch weiter für Subsahara-Afrika zu beten. Wir haben so Gebetskammern zu den 7 Personengruppen und natürlich auch so ein Set mit allen 7 Personengruppen kann man gratis auf dem Tisch hinten, also Tisch da hinten, da ist alles für Subsahara-Afrika, kann man gerne mitnehmen. Und weil nicht nur die Geschwister in Subsahara-Afrika, sondern weltweit alle, die verfolgt werden, uns bitten, betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Deswegen geben wir dieses Monatsmagazin mit Gebetskalender heraus. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Also ihr könnt es gerne mitnehmen, inklusive Kugelschreiber. Wer keins bekommen hat, es hat vorne noch bei dieser Box nebendran, liegen noch welche, kann man einfach mitnehmen. Und da sind jetzt diesen Monat jetzt Informationen drin zum Weltverfolgungsindex, nächsten Monat zu Kuba. Es sind meistens Länder, manchmal auch Gruppen wie verfolgte Frauen oder verfolgte Kinder. Und das Besondere an diesem Magazin ist eben nicht nur die Informationen, sondern der Gebetskalender. Ich denke, viele von euch kennen es schon. Genau, den kann man rausnehmen. Und da wird es uns ganz leicht gemacht, jeden Tag für verfolgte Christen zu beten. Denn es gibt für jeden Tag nur ein einziges Anliegen. Und wenn man den aufschlägt, das sieht man hier auf der rechten Seite, da kann man auch weiter beten für Subsahara-Afrika. Denn die ersten 7 oder 8 Tage im Monat, und das wird so sein bis Ende Jahr, das sind immer Anliegen von Subsahara-Afrika, Dankesanliegen, Fürbitteanliegen. Und da kann man auch dranbleiben im Gebet für Subsahara-Afrika anhand dieses Gebetskalenders. Und ich möchte euch das sehr empfehlen. Klickt euch da ein. Es ist jeden Tag ist ein Anliegen mit einem Land überschrieben, aber es geht nicht immer nur ums Land, sondern auch um eine einzelne Person. So ist zum Beispiel heute. Also die ersten 7 Tage in dem Monat hat man für Subsahara-Afrika gebetet. Ab heute geht es dann mit den Ländern vom Weltverfolgungsindex los. Deswegen Nordkorea, wo an erster Stelle steht, das Anliegen für heute, für Ho und andere christliche Eltern ist es lebensgefährlich, ihren Kindern von Jesus zu erzählen. Bereits eine unschuldige Äußerung in der Schule kann die gesamte Familie ins Arbeitslager bringen. Beten wir, dass Jesus die Eltern darin leitet, wann und wie sie ihren Kindern von ihm erzählen können und dass er die Kinder davor bewahrt, den Glauben ihrer Eltern zu offenbaren. Ja, Jesus, da bitte ich dich für die Co. und andere christliche Eltern. Jesus, schenk ihnen den richtigen Zeitpunkt, wann sie ihren Kindern von dir erzählen können, wann sie reif genug sind, wann sie es verstehen können und wann sie auch nicht in Gefahr sind, die Eltern in der Schule zu verraten, wenn sie gefragt werden vielleicht. Jesus, gib Gnade, dass das Evangelium weitergegeben werden kann in der Familie, aber bewahr auch, dass nicht die ganze Familie deswegen im Arbeitslager landet. Bitte schenk Gnade, Jesus. Amen. Ja, es braucht nicht viel Zeit, um für so ein Anliegen zu beten. Es ist mehr die Kunst, dran zu denken, gleich den Gebetskalender in die Bibel zu legen und wenn man in der Bibel liest, zu beten oder am Esszimmertisch bei einer Mahlzeit. Ich weiß von einigen, die beten dann als ganze Familie, zu zweit, zu dritt vielleicht, bei einer Mahlzeit. Spuren zu verfolgen, Geschwister, so kann jeder seinen Weg finden. Und möchte euch ermutigen, wenn ihr das Gebetsmagazin noch nicht habt, dass ihr es abonniert, dass ihr zu Gebetspartnern werdet. Ihr könnt einfach die Karte hinten ausfüllen und in die Box da vorne oder da hinten einwerfen, dann bekommt ihr das kostenlos jeden Monat zugeschickt. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, ihr habt ja auch diesen Flyer, den sollte jeder bekommen haben. Und in diesem Flyer ist eine Karte, die man herausdrehen kann. Und auf der einen Seite steht zweitens beten. Und wenn man die Karte ausfüllt und auch einwirft, das ist das gleiche wie die. Also auch da bekommen wir dann einfach das kostenlose Monatsmagazin zugeschickt. Die dritte Möglichkeit ist noch über unseren QR-Code. Der ist da vorne auch am Büchertisch zu sehen. Wenn jemand sagt, ich mache das lieber übers Internet, dann kann man das mit dem QR-Code entweder jetzt gleich oder dann später am Büchertisch machen. Das Wichtigste ist Gebet. Lasst uns dranbleiben im Gebet für unsere verfolgten Geschwister, auch für unsere Geschwister in Subsahara-Afrika. Das Zweite, was wir machen können, ist das, was wir ermutigen. Und in diesem Flyer ist ein Blatt drin. Das ist auf einer Seite ist ein Bibelvers auf Englisch und die andere Seite, die ist leer. Und da ist die Möglichkeit, eine Ermutigung drauf zu schreiben für unsere verfolgten Geschwister in Subsahara-Afrika. Die sollte auf Englisch sein und entweder kann man gut Englisch, dann ist es ja kein Problem, oder man nimmt sein Handy, gibt vielleicht einen deutschen Satz ein und lässt ihn übersetzen, oder hinten auf dem Tisch neben dem Baum, da sind so Blätter und da stehen schon ermutigende Sätze drauf, auf Deutsch und Englisch, die könnt ihr natürlich auch benutzen und hinten sind auch noch Bibelverse auf Englisch. Also könnt ihr euch umschauen, vielleicht habt ihr auch nochmal einen Bibelvers auf dem Herzen zu dem Ergänzen, zu dem, der schon vorne drauf ist. Und dann schreibt gerne deinen Vornamen, deinen Ort und Germany. Ich kann mir gut vorstellen, dass die da wo in Subsahara-Afrika, die haben ja auch fast alle ein Handy dort, dann gucken die nach und die freuen sich riesig, wenn sie sehen, in Deutschland, haben vielleicht keine Ahnung, wo Weißstetten ist, aber freuen sich, dass da jemand an sie gedacht hat. Und was passiert? Also ich habe euch mal mein Blatt hier eingescannt, oder? Kommt es jetzt? Nächstes? Ja, genau. Also das ist die Rückseite von dem Blatt. Jesus loves you and he is with you. Also Jesus liebt dich und er ist mit dir. Our Heavenly Father will take care for you. Unser himmlischer Vater wird für dich sorgen. Gerhard vom Steinen in Germany. Also so ungefähr kann es aussehen. Man kann es noch ein bisschen verzieren, wenn man bisschen kreativ ist. Genau, und was passiert mit diesen Blättern? Die könnt ihr dann nachher an diesen Baum da hinten anklammern. Es hat so kleine Klammern. Könnt das hinmachen. Also das Ziel ist, dass der Baum am Schluss grün ist. Jetzt ist es ja nur ein Gerüst. Und wenn ihr möglichst viele Blätter beschriftet und dort hinklammert, dann wird der Baum richtig grün. Es hat auch neben dem Baum noch ein paar Blätter liegen. Wenn jemand sagt, ich möchte gern zwei beschriften, das geht auch. Diese Blätter nehme ich mit nach Kelkheim und von Kelkheim kommen sie dann nach Subsahara-Afrika und dort ist zum Beispiel so ein Baum in Subsahara-Afrika zu sehen, in einem Traumazentrum. Wir sind dabei, Traumazentren aufzubauen, also wo es Traumaseelsorge geschieht, weil so viele Geschwister traumatisiert sind und wirklich Hilfe brauchen und die dürfen sich dann während ihrer Zeit dort vielleicht immer wieder mal oder einmal, ich weiß es nicht genau, dann so ein Blatt mitnehmen. Ich werde nächstes Jahr, oder dieses Jahr ist es ja inzwischen, nach Uganda reisen dürfen und wir werden dann auch nach Subsahara-Afrika gehen, also noch in Länder, wo Christen verfolgt werden und vermute ich, dass wir einen Koffer voller Blätter haben werden, um sie dann dort weiterzugeben. Das dritte ist die Petition und da gibt es auf dieser Karte, die man da herausdrehen kann. Und drittens, da geht es um die Petition. Was wollen wir erreichen mit der Petition? Also es sollen an Regierungen gehen, es soll an Medien gehen, es soll einfach Aufmerksamkeit erregt werden für unsere Geschwister in Subsahara-Afrika, dass sie geschützt werden vor den gewaltsamen Angriffen durch Milizen, dass sie Gerechtigkeit erfahren durch eine angemessene Strafverfolgung der Angreifer, denn die werden oft gar nicht belangt und auch Heilung und Wiederherstellung erleben. Das kann man uns vielleicht nicht so vorstellen, kann man sich nur vorstellen, wenn man mal großes Unrecht erlebt hat. Wenn man merkt, da geht was, dann merkt, da geschieht Gerechtigkeit, das kann auch zur Heilung und Wiederherstellung beitragen. Wenn du das unterzeichnet hast, einfach die Karte, kannst du sie gerne in die Box da vorne oder da hinten einwerfen. Und es gibt auch ganz klein, aber doch, einen QR-Code auf der Karte, ganz unten, den kann man auch einscannen und dann kommen wir direkt, kann man die Petition online teilnehmen. Also wir hatten im Dezember 400.000 weltweit, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich hoffe sehr, dass wir schon weit über 500.000 und noch mehr sind, aber du kannst dazu beitragen, dass das weitergeht. Und ja, das, was wir schon erlebt haben, die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat sich bei uns gemeldet. Und ihr seht hier den Artikel und die Überschrift: Der Pastor ist es leid, die Opfer der Gewalt gegen Christen zu begraben. Eine Journalistin hat bei uns angefragt. Wir haben ihr 3 Interviews vermittelt mit Geschwistern aus Subsahara-Afrika. Sie konnten sie einfach interviewen. Und die hat so einen guten Artikel geschrieben, dass unser Pressereferent gesagt hat, er hätte ihn auch nicht besser schreiben können. Also richtig gut, und das ist so eine erste Frucht von dem, was wir machen. Und deswegen die Ermutigung auch, ja, mach auch mit bei der Petition, entweder online oder durch die Karte. Und es, genau, wenn du weitere Informationen haben möchtest, hinten auf dem Tisch liegt unser Heft, Sonderheft zu Arise Africa. Kannst du noch Sachen nachlesen. Und wir haben noch was ganz Besonderes. Wer Arise Africa Kampagne selbst durchführen möchte, vielleicht in einem Hauskreis, Gebetskreis, Jugendkreis, Seniorenkreis, Studentengruppe, Frauenkreis, was es auch immer geben mag. Man kann so ein Botschafterpaket mitnehmen. Und da hat es eigentlich alles drin, was man so braucht, um das durchzuführen. So ein Baum, den man basteln kann, Aktionskarten, das sind die da. Der Flyer, den ihr liegen hattet, das Gebetskartenset, Ermutigungsblätter und natürlich eine Anleitung, wie man das Ganze durchführen kann. Auch Links zu unserer Homepage, wo man auch zum Beispiel so ein Video dann runterladen kann und zeigen kann. Also das ist eine tolle Sache. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht irgendwo eine Möglichkeit habt, da quasi Botschafter zu werden für unsere verfolgten Geschwister in Subsahara-Afrika. Ich fasse zusammen, alle Christen weltweit bilden den Leib Christi. Wir hier in Weißstetten sind Teil davon und sind aufgerufen, uns mit unseren verfolgten Geschwistern zu identifizieren und mit ihnen mitzuleiden. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und ganz konkret können wir heute Morgen Folgendes tun. Ich will es einfach nochmal zusammenfassen auf der Folie. Wir können regelmäßig Informationen zu verfolgten Geschwistern und Gebetsanliegen für sie bekommen, entweder die Jahrkarte ausfüllen oder die Aktionskarte unter Punkt 2. Wir können sie ermutigen mit dem Blatt, nehmt euch nachher Zeit, das Blatt zu beschriften und an den Baum zu hängen. Und wir können uns politisch für sie einsetzen, die Petition unterzeichnen, die Karte, die Box werfen oder eben online mitmachen. Nehmt euch Zeit und lasst uns eine große Ermutigung sein für unsere verfolgten Geschwister in Subsahara-Afrika. Und ich will jetzt gerade noch kurz beten. Jesus, danke, dass wir was tun können. Das ist immer gut, wenn man nicht untätig bleibt. Und ich bete für mich, für uns, dass wir dranbleiben im Gebet für unsere Geschwister in Subsahara-Afrika und auch allgemein für unsere verfolgten Geschwister. Ich bete, dass dass jetzt viele Ermutigungsblätter ausgefüllt werden, und wir beten, dass sie zu den richtigen Personen kommen, die dann wirklich ermutigt werden. Und wir beten auch für diese Petition, Jesus, dass es immer mehr werden und dass wirklich eine Wirkung da ist, dass Regierungen umdenken, hier in Europa, in der freien Welt, aber auch in Subsahara-Afrika. Vater, schenkt eine große Wirkung, und auch, dass die Medien noch mehr aufmerksam werden, noch mehr berichten. Danke für diesen Artikel in der FAZ, der so gut ist. Und wir beten, dass das nicht eine einmalige Sache bleibt, sondern immer und immer wieder geschieht. Danke, Jesus, dass wir wissen, unsere Gebete und unser Engagement, das ist nicht umsonst. Vielen Dank. Amen.
Ja.